Also wir sind in der zweiten Spielzeit im Mai und es geht heute um Stücke, in denen Ulrike Baerbaum mitspielt. Wir sprechen über das Stück Marie Antoinette und An der Arche um 8. Das eine ist im Erwachsenenprogramm, das andere spielt im jungen Hans Otto. Gehen wir doch erstmal auf Marie Antoinette. Marie Antoinette, da fällt einem natürlich die letzte französische Königin ein, der Bourbonen, die dann 1789 die Revolution bezeugte und ich glaube 1792 dann gemeinsam mit ihrem Mann, dem König Ludwig XVI., guillotiniert wurde in der revolutionären Phase. Und natürlich die Frage, ist das jetzt ein Stück über Revolution und Gesellschaftsumbrüche?
Oh ja, es geht ja gleich ans Eingemachte. Über Revolution und Gesellschaftsumbrüche, also ich sag mal einfach nein. Vielleicht habe ich es jetzt auch völlig missverstanden. Das Stück aber, es ist wirklich, sage ich mal, ein ziemliches Unterhaltungsstück, ja, in einer Zeit, die ja immer irgendwie Umbrüche erlebt. Aber es geht vor allem erstmal um Unterhaltung und es hat natürlich auch einen gehaltvolleren Anspruch. Aber es ist vor allem erstmal, sage ich mal, ein Schauspielfeuerwerk und da ist jetzt nicht immer unbedingt so viel Bedeutung reinzulegen, sondern das spielt eigentlich mit den historischen Daten und mit der historischen Realität verfremdet die und genau.
Wann spielt es genau das Stück? Also in welchen Jahren spielt sich das Bühnengeschehen ab und was ist die vorherrschende gesellschaftliche Realität in dieser Zeit? Spielt es überhaupt in Frankreich oder ist es adaptierbar auf jeglichen Ort? Wie muss man sich's vorstellen?
Also es ist eine Setzung. Es spielt damit, dass Marie Antoinette und Louis XVI. Auf ihre Hinrichtung warten seit 20 Jahren. Das heißt, es spielt sozusagen in einer fiktiven französischen Revolution, die anhält. Und aufgrund von bürokratischem Wirrwarr sind die beiden einfach noch nicht hingerichtet und sitzen in ihrem letzten hinterbliebenen Zimmerchen ihres Schlosses und warten auf ihre Hinrichtung. Und ja.
Wenn die jetzt auf ihre Hinrichtung warten, dann stellt man sich das ja sehr beklemmt und bedrückend vor. Worum geht es denn also zwischen den wenigen handelnden Figuren? Also was verhandeln die denn? Die reden ja wahrscheinlich nicht ständig darüber. Wann ist es soweit? Das wird natürlich eine Rolle spielen, aber wahrscheinlich nicht ausschließlich. Machen die sich Gedanken über, was kommt danach, jenseits oder nicht? Oder blicken die auch zurück und sagen, tja, hätten wir anders regiert, wären wir jetzt nicht in dieser blöden Lage? Oder ist die Wartezeit so lang, dass sich mittlerweile ein gewisser Optimismus einstellt, am Leben zu bleiben, vielleicht sogar zurück in die Kreise der Macht zu kommen? Oder hat man dahin noch Verbindungen? Was wird genau verhandelt?
Nee, die sind da ganz stur, noch die alten Monarchen. Die denken, die haben überhaupt alles richtig gemacht und das Volk ist schön doof und kriegt es ja selber auch nicht hin, kriegt ja nicht mal ihre Hinrichtung gebacken sozusagen. Und daran zeigt sich ja, dass sie es besser gemacht hätten, weil unter deren Regierung wären die aber alle zack sofort hingerichtet worden. Und es hat sich da, sage ich mal, vielleicht auch so eine Lakonie eingeschlichen, also wie man sich das halt vorstellt, wenn man 20 Jahre wirklich irgendwo in einem Zimmerchen sitzt und auf den Tod wartet. Und das kommen immer irgendwelche Gäste reingeschneit, eine alte Mätresse des Vaters von Ludwig XIV., also im Historischen wäre es eigentlich der Großvater gewesen, aber im Stück ist es der Vater. Oder Napoleon als 10-jähriger Junge kommt rein und das macht alles zeitlich-historisch nicht ganz Sinn, aber diese Figuren tauchen halt auf und bringen, sage ich mal, ein bisschen Unterhaltung für dieses wartende Ehepaar. Ja, und bei den beiden hat sich auch schon vielleicht so ein Irrwitz eingestellt in ihrer absurden Situation. Und die wünschen sich jetzt den Tod endlich herbei. Und der Ludwig hat schon eine Guillotine gebaut, damit es jetzt endlich mal zur Sache geht. Also sie überlegen jetzt halt ihr Leben selbst sich zu nehmen, weil sie einfach so lange warten und keine Lust mehr haben zu warten. Und die steht dann halt die ganze Zeit auf der Bühne und da passieren so einige lustige Dinge.
Warum kommen denn die Besucher? Also sind die aus Mitleid da oder haben die noch ein Anliegen, von dem sie sich durch das ehemalige Königspaar noch eine Klärung, eine Einflussnahme erhoffen?
Genau, es gibt verschiedene Figuren, die auftauchen. Also eine Figur, die ich spiele, das ist Madame Dubarry. Die kommt auch, weil sie eine Frau des Hofes ist. Und es gibt da noch das ominöse Collier, was mehrere Millionen wert ist und was alle irgendwie haben wollen, damit sie ins Exil kommen, damit sie irgendwie sich durchbringen können in diesen Unruhezeiten. Und die kommt dahin, weil sie es dort vermutet und weil sie natürlich irgendwie um ihr Leben auch bangt und versucht irgendwie an dieses Collier zu kommen. Der Napoleon kommt da rein, weil der eigentlich der Sohn der Dienerin ist und seine Mutter sucht und sich da ein bisschen aufhält im Schloss. Dann gibt es Guillaume, der auftritt und oh Gott. Robespierre, danke. Oh Gott, ja, Robespierre tritt auf. Also da ist ordentlich was los und das sind einfach Setzungen. Also die kommen jetzt gar nicht rein, weil es so logisch ist, sondern die kommen rein, um auch mitzuteilen, dass die Hinrichtung immer noch nicht stattfinden kann beziehungsweise aufgehoben ist. Also das sind lauter Absurditäten, die da aufeinandertreffen und die man jetzt logisch gar nicht unbedingt herleiten kann, vor allem nicht logisch-historisch.
Sie spielen in diesem Stück verschiedene Rollen. Wollen Sie mal kurz umreißen? Sie machen, glaube ich, 4 Rollen durch oder verkörpern 4 verschiedene Personen. Würden Sie mal ganz kurz sagen, wen alles?
Also ich spiele Cécile, dann den 10-jährigen Napoleon, die Madame Dubarry und einen jungen Revolutionär. Jetzt hoffe ich, dass ich niemanden unterschlagen habe, aber ich glaube diese 4 und ja, in einem relativ schnellen Wechsel. Die haben natürlich alle ihr eigenes Kostüm und das geht da rasend schnell. Also ich gehe von der Bühne ab und da stehen dann schon draußen 2 Ankleider und eine Maskenbildnerin, die mir die Perücke abnehmen und mir in das nächste Kostüm reinhelfen, weil ich dann 20 Sekunden später wieder den Auftritt habe als neue, nächste Figur. Ja, so ist das ein Auf und Ab.
Ist das für Sie ein Problem oder eine Herausforderung, wenn Sie ein männliches Kind, ein 10-Jährigen spielen, eine Hofdame, sicher auch mit einem ganz anderen Habitus und dann wechseln in einen jungen Mann mit einem revolutionären Habitus, revolutionären Anspruch? Müssen Sie da meditieren zwischendurch, damit Sie jeweils ein frisches Setting sich vorstellen und das ausfüllen können? Oder wie macht man denn das technisch als Schauspieler?
Ja, zu meditieren ist da in dem Fall gar keine Zeit. Also es geht wirklich raus aus dem Kostüm rein und auf die Bühne wieder rauf. Und da hilft auch das Kostüm natürlich sehr viel. Also die Madame Dubarry hat natürlich eine enge Corsage, einen riesen Reifrock und eine große Perücke. Und der Napoleon ist in unserem Fall ein bisschen sportlich. Der hat so ein Trainerkostüm an und natürlich seinen Dreispitz. Und diese Form, diese äußere Form hilft einem sehr, die Figur zu finden. Und natürlich haben wir das ja geprobt lange, sodass man da auch schnell wechseln kann. Also beim Erarbeiten kommt einem das nicht so flüssig, aber wir hatten ja sozusagen Zeit, diese Figuren zu entwickeln und auch markant zu kennzeichnen.
Wie ist es denn fürs Publikum? Ist das eher ein Lacher oder ist das was, wo man mehr und mehr nachdenklich wird, wenn man sieht, wenn man so sieht, naja, gut, okay, einstmals sehr mächtige Herrscher, wirklich über viel Einfluss verfügt, auch außerhalb Frankreichs, sitzen da nur halb vergessen, geht nicht so richtig vorwärts. Sie sind irgendwie so aufs Abstellgleis geraten. Also wird man da eher nachdenklich? Haben Sie bei der Arbeit an dem Stück so gedacht, nun ja, ähnliche Entwicklungen bahnen sich an, zeichnen sich jetzt ab? Oder ist das was, wo Sie sagen, nee, also die Überwindung des Feudalismus ist ein ganz anderes Geschehen gewesen und ein anderer Prozess als die gesellschaftlichen Umbrüche, die sich jetzt bemerkbar machen?
Also es ist ja sehr oft so, dass man am Theater aktuelle politische Ereignisse irgendwie mit einbezieht und dass man da sehr viel drüber spricht. Aber in diesem Fall ist es wirklich so gewesen, dass wir erstmal die Lust aus diesem Stoff rausgekitzelt haben und ins Spiel gekommen sind. Und dass das relativ in der Zeit verhaftet ist, was, sage ich mal, die Probleme betrifft, den Bezug ins Jetzt, ich könnte den ehrlich gesagt jetzt gar nicht so herstellen. Und das haben wir nicht so sehr gemacht. Also es ist vor allem wirklich ein Spiel mit den Klischeevorstellungen der Figuren. Also jeder hat ja irgendwie eine Vorstellung zu Napoleon Bonaparte oder zu Marie Antoinette. Man hat so 3-4 Klischeegedanken und die werden so ein bisschen aufs Korn genommen und auf die anderen jeweils losgelassen. Und es ist ein schnelles Klipp-Klapp, ein schnelles Hin und Her. Und dass das jetzt so wirklich tiefgründig ins Jetzt verweist, das würde ich mal verneinen. Jetzt lehne ich mich hier weit aus dem Fenster. Wahrscheinlich würde der Regisseur, wenn er hier säße, oder die Dramaturgin was ganz anderes sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich als Schauspielerin die Lust am Spiel in dem Fall jetzt mal höher gesetzt habe als den wirklich tragischen Inhalt, weil das ist wirklich, es ist ein leichtes Stück.
Also dem Sommer angemessen.
Ja, genau. Ja.
Kommen wir mal zu An der Arche um 8 im jungen Hans Otto. Arche Noah. Und wieso 8? Oder gehe ich mit Arche sowieso in die völlig falsche Richtung, wenn ich da an die Arche Noah denke?
Nee, das ist genau so. Die Arche Noah an der Arche um 8. Und da gibt es 3 Freunde, 3 Pinguine, die von der Taube eine Nachricht bekommen, dass jeweils 2 Tiere jeder Art auf die Arche kommen dürfen, bevor die große Sintflut kommt. Und die haben eben das Problem, dass sie 3 Freunde sind und überlegen, wie sie jetzt ihren Freund da mit auf die Arche schmuggeln können. Und um 8 ist einfach, um 8 wird abgelegt und da geht's los. Also wer um 8 nicht an der Arche ist, der hat halt Pech gehabt.
Und wie lösen die 3 Pinguine das jetzt? Wenn sie sind zu dritt, sie sollen aber nur zu zweit erscheinen, wird der eine dann, weiß ich nicht, als Kolibri verkleidet oder wird irgendwie versucht, die Mitnahmebestimmung ein bisschen aufzulockern, damit man sich nicht trennen muss? Oder gehen sie und pendeln aus, wer darf nicht, wen lassen wir zurück?
Nee, da ist die Taube wirklich ganz streng. Es dürfen wirklich nur 2 rauf und da darf auch nicht irgendwie, es darf auch wirklich nicht rauskommen, sonst gibt es ein Problem. Und deswegen wird der 3. Pinguin sehr abenteuerlich auf die Arche geschmuggelt. Ich will es jetzt noch nicht spoilern, wie sie das machen. Am Ende kommt es natürlich raus, dass es 3 Pinguine sind und dann müssen sie sich auch was einfallen lassen, wie sie da jetzt wieder runterkommen. Und dann gibt es natürlich so eine kleine Verkleidungsnummer.
Steht jeweils überhaupt zur Debatte zwischen den dreien, dass einer zurückbleibt oder ist völlig klar, wir gehen nur zu dritt? Lieber alle 3 zurückbleiben, als nur 2 auf die Arche? Oder also schleicht sich so ein spaltender Gedanke ein oder sind die da stabil und sagen, nee, immer nur zu dritt, auf keinen Fall lassen wir uns trennen?
Na, das Ding ist, dass die sich kurz bevor es losgeht streiten und der eine separiert sich und sagt, ich möchte jetzt mit euch nichts mehr zu tun haben. Und dann kommt halt die Taube und findet nur die anderen beiden Pinguine vor. Und da sind die beiden sich auch nicht ganz einig. Also der eine Pinguin, was meine Kollegin Tina Schorsch spielt, der sagt, komm, wir müssen noch unseren Kumpel irgendwie mitnehmen. Und meine Figur sagt, nee, der hat jetzt halt Pech gehabt. Das sind nur 2 und wir kriegen ein Problem, wenn wir den jetzt noch mitnehmen. Und dann treffen sie ihn und sind natürlich so gerührt von ihrem lieben Freund, dass sie ihn eins über die Rübe ziehen, jetzt verrate ich es doch, und in eine Kiste hieven und ihn sozusagen in der Kiste heimlich an Bord schmuggeln. Und der 3. Pinguin selber, der hat da gar kein Mitspracherecht, also dem wird es einfach gemacht. Der wacht dann auf der Arche auf und wundert sich, was los ist.
Also jetzt, wo Sie das so erzählen, geht mir durch den Kopf, dass sowohl das Problem mit der Flut, also steigende Meeresspiegel, ne, so auch so aktuell ist mit den Klimaveränderungen und dann eben Boote als Hoffnung für den Weg in ein besseres Leben, ja, ne, wenn man an das Mittelmeer denkt, was ja auch ein großes Massengrab geworden ist in den vergangenen Jahren. Das sind ja schon wahnsinnig aktuelle Elemente, die sich da drin treffen, in diesem scheinbar ganz kindlichen Problem. Wie gehen wir jetzt mit unserem Kumpel um, oder?
Ja, das sind dann Analogien, die wahrscheinlich die Erwachsenen machen oder ja Kinder, die da irgendwie schon ein bisschen reifer sind. Aber das ist ja wirklich ein Stück für, ich glaube, ab 5 oder so, also für die sehr kleinen Kinder. Und da machen wir das nicht, also das kann mitschwingen für jemanden, der es sieht. Aber wir erzählen das wirklich als Freundschaftsgeschichte von den 3 Pinguinen und eben die alttestamentarische biblische Geschichte.
Frau Bärbaum, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.